Guten Morgen, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Und meine Frau, die heute nicht da ist, sie hat anderswo heute eine wichtige Aufgabe, lässt euch alle ganz herzlich grüßen. Das Thema wurde angekündigt: Paulus in Jerusalem, Apostelgeschichte 21 bis 24. Ich hoffe, alle haben ihre Bibel da. Wir arbeiten mit der Bibel. Ja, der Apostel Paulus sagt ja in 2. Timotheus 4, predige das Wort. Also nicht einfach ein Vers am Anfang und dann ein Sprungbrett predigt, sondern das Wort muss gepredigt werden. Das ist unsere Aufgabe. Nun, bevor wir beginnen, spiele ich ein Präludium. C-Moll von Bach, man kann sich das gut merken, Bach-Werkverzeichnis 999. Und dann legen wir richtig los. Apostel Paulus drückte in Ephesus, das ist Apostelgeschichte 19, seinen tiefen Wunsch aus, nach Jerusalem zu gehen. Apostelgeschichte 19, Vers 21, als dies aber erfüllt war, nahm sich Paulus in seinem Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen. Und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Das war ein ganz großer Wunsch, Jerusalem. Und das müssen wir im Zusammenhang sehen mit Römer 1, Römer 9, 1 bis 5. Der Apostel drückt aus, dass er einen ständigen Schmerz hat im Blick auf die Masse des jüdischen Volkes, seines eigenen Volkes, das den Messias nicht erkannt hatte. Und es war ihm so ein Herzensanliegen, für das er den größten Preis zu zahlen bereit war, dass sie zum Glauben kommen würden. Und darum war die Jerusalem-Reise hier ein ganz, ganz großes Anliegen. Aber er wusste, es würde ganz schwierig werden. In seiner Abschiedsrede vor den Ältesten von Ephesus in Milet sagt er in Apostelgeschichte 20, 22, und nun siehe, gebunden in meinem Geist gehe ich nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse mich erwarten. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Er wusste, es wird schwierig werden. Jetzt lesen wir Kapitel 21, Abvers 1. Als es aber geschah, dass wir abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, kamen wir geradewegs nach Kos, am folgenden Tag aber nach Rhodos und von dort nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien übersetzte, Phönizien war der damalige Name für den Libanon. Die Libanesen, das sind Phönizier, ein anderes Wort für Kanaaniter. Das nach Phönizien übersetzte, stiegen wir ein und fuhren ab. Wir sichteten aber Zypern, ließen es links liegen und segelten nach Syrien und legten in Tyrus an, denn dort hatte das Schiff die Ladung abzuliefern. Also die Hezbollah-Hochburg heute, Tyros, das war ein Ort, wo Paulus da auf der Reise nach Jerusalem zuerst hinkam. Und sehr schön, Vers 4, als wir aber die Jünger gefunden hatten, die mussten die Gläubigen zuerst noch suchen, und dann haben sie es gefunden, blieben wir dort 7 Tage. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufgehen. In Tyros wird er gewarnt, er soll nicht gehen. Bisher haben wir gesehen, es wird schwierig werden, das wusste er. Und der Apostel Paulus war bereit, alle Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Aber hier wird klar gesagt, durch den Geist nicht hinaufgehen. Das war schwierig für ihn. Es war ja nicht einfach für sich, als schöner Jerusalem-Besuch. Er hatte ein Anliegen, aber der Geist sagt nicht hinaufgehen. Als es aber geschah, dass wir die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter. Und sie alle geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis außerhalb der Stadt und wir knieten am Strand nieder und beteten. Und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff, jene aber kehrten nach Hause zurück. Ein sehr bewegender Abschied. Vers 7. Als wir aber die Fahrt von Tyros aus vollendet hatten, gelangten wir nach Ptolemais. Ptolemais heißt heute Akko. Das ist also die Ortschaft gerade zusammengewachsen mit Haifa. Und da lesen wir weiter, und wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Also nicht nur in Tyros gab es eine Gemeinde, auch in Akko. Ja, hätte es das Beit Shalom damals gegeben in Haifa, dann wäre das eine Übernachtungsmöglichkeit gewesen. Aber das gab es noch nicht. Und darum lesen wir weiter und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir fort und kamen nach Caesarea. Das ist Caesarea Maritima, also das Caesarea am Mittelmeer. Also südlich von Akko, Haifa, Richtung Tel Aviv heute. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Also, das finde ich ganz großartig. Ich möchte sein wie Philippus. Der hatte 4 Töchter. Ich habe nur 3. Und alle weissagten. Das heißt, alle waren in der Lage, nach 1. Korinther 14, Vers 3, so das Wort spontan weiterzugeben zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Nicht in der Gemeinde. Paulus sagt in 1. Korinther 14, 34, in der Gemeinde sollen Frauen schweigen. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten. Man denke zum Beispiel an Priska und Aquila in Apostelgeschichte 18, die haben Apollos zu sich nach Hause genommen. Sie beide haben ihn weitergeführt und den Weg Gottes genauer erklärt. Mann und Frau. Aber das war nicht in der Gemeinde, das war bei ihnen zu Hause. Ja, was macht man, wenn man nur 3 Töchter hat? Dann kann man noch adoptieren. Vers 10. Als wir aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist. Der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen ihn, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Da antwortete Paulus: Was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, nicht nur gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, wurden wir still und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Agabus warnt ihn auch, jetzt noch in Caesarea, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen, ins Bergland. Und die Geschwister weinen. Und Paulus hört nicht auf sie. Man könnte denken, ja, er ist eben bereit, alles auf sich zu nehmen. Ja, aber es ist eben so, 21,4 ist klar, es war nicht richtig, nach Jerusalem zu gehen. Und er hat sich von diesem Wunsch und dieser Liebe zu seinem eigenen Volk so treiben lassen, dass er das übergangen hat. Und dann haben wir gesehen, in der Wir-Form schreibt Lukas, Vers 14, da wurden wir still und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Lukas war auch mit dabei, der Autor der Apostelgeschichte und des Lukas-Evangeliums. Und sie haben einfach Paulus dem Herrn übergeben. Aber es war ganz schwierig. Nach diesen Tagen aber machten wir uns bereit, wir, also auch Lukas, und gingen hinauf nach Jerusalem, vom Mittelmeer, hoch ins Bergland, Jerusalem, etwas weniger als 800 Meter hoch. Es gingen aber auch einige der Jünger von Caesarea mit uns und brachten einen gewissen Mnason mit, einen Zyprier, einen alten Jünger, bei dem wir zu Gast sein sollten. Also auch von der Gemeinde in Caesarea wird Paulus begleitet. Aber sie wissen alle, eigentlich ist es nicht richtig, dass er geht. Und da ist dieser Mnason dabei und der sollte dann Gastfreundschaft üben können. Das spricht von brüderlicher Liebe. Vers 17, noch mehr. Als wir aber in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf. Schöne Gemeinschaft mit der Gemeinde in Jerusalem. Vers 18. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus. Das ist Jakobus, der Bruder des Herrn, also Halbbruder des Herrn, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Man fragt sich ja manchmal, was sind Absichten, wenn man Rundbriefe schreibt? Als Missionar, als Evangelist. Man muss sich immer wieder prüfen, was die Motive sind. Wirklich, das ist nicht ganz, ganz einfach. Man könnte auch dazu kommen und zu sagen, das machen wir gar nicht mehr, denn die Gefahr ist ja da, dass man sich durch Rundbriefe, durch Informationen über Mission selber verherrlicht. Aber wir sehen hier ein wunderbares Beispiel, wie der Apostel Paulus das gemacht hat. Er hat sehr detailliert, eins nach dem anderen, erzählt, aber er sagt nicht, was er unter den Nationen gewirkt hat, sondern er sagt, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Gut, das kann man immer so sagen. Der Herr hat das gemacht durch mich. Aber bei ihm war es auch so gemeint. Und das ist unser Vorbild. Und die Reaktion ist schön, Vers 20. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten, nicht Paulus, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele Zehntausende es unter den Juden gibt, die gläubig geworden sind und alle sind Eifer für das Gesetz. Falls in der Bibel steht Tausende, das ist zu schwach. Im griechischen Text steht das Wort Myriaden und das bedeutet Zehntausende. Also Myriados ist 10.000 und in der Mehrzahl eben Zehntausende. So viele messiasgläubige Juden gab es. Natürlich, das jüdische Volk umfasste damals mehrere Millionen. Aber es ist so, zum Beispiel am Labhüttenfest konnte man mit 2,7 Millionen Juden in Jerusalem rechnen. Aber es gab doch Zehntausende, das waren messiasgläubige Juden. Von ihnen wird gesagt, sie waren alle Eifer für das Gesetz. Ist das ein Problem mit dem Galaterbrief? Nein. Im Galaterbrief erklärt der Apostel Paulus, Nichtjuden dürfen auf keinen Fall ins Judentum reingeführt werden und dürfen nicht unter das Gesetz vom Sinai gestellt werden. Sollen also nicht Passafest feiern und. Das geht gar nicht. Aber in 1. Korinther 9 erklärt der Apostel Paulus, er ist dem Juden geworden wie ein Jude. Dem, der unter Gesetz ist, wie unter Gesetz, obwohl er selbst nicht unter Gesetz ist. Denn Römer 7 macht klar, durch den Tod des Herrn Jesus ist jeder Jude vom Gesetz entbunden. Aber der Apostel Paulus hat eben zum Beispiel Timotheus beschnitten in Apostelgeschichte 16 um der Juden willen, weil eben Timotheus jüdische Abstammung hatte. Und im Blick auf Juden, um sie zu gewinnen, war das ganz wichtig. Und es ist auch so, man hat festgestellt, leider erst so seit dem 19. Jahrhundert wieder, wenn man eben Juden so erreicht, dass man als Jude eben dem Jude ein Jude ist, dann gewinnt man sie leichter fürs Evangelium. Und das hat der Apostel Paulus so gemacht. Und eben diese gläubigen Juden damals waren Eifer für das Gesetz und sie mussten nach und nach lernen, was eben durchs Neue Testament geschieht, dass eben Christus des Gesetzes Ende ist. Und das bedeutet, kein Nichtjude darf unter das Gesetz gestellt werden vom Sinai. Das war nur mit Israel geschlossen. Und 2. Mose 31 sagt, auch der Sabbat ist das Zeichen des Bundes Gottes mit den Kindern Israel, nicht mit der Welt. Das ist eine Irrlehre, wenn man sagt, man sollte den Sabbat wieder halten. Das geht gar nicht. Aber wenn man als Jude das macht, um Juden zu gewinnen, ist etwas ganz anderes. Und wir sehen noch mehr, Vers 21. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen die Kinder nicht beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Was ist nun? Jedenfalls muss eine Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Tu nun dies. Das ist jetzt ein Rat von Brüdern aus Jerusalem. Tu nun dies, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Wir werden gleich sehen. Es waren also vier messiasgläubige Juden, die hatten ein Naziräergelübde. Nach 4. Mose 6, keine Trauben essen, keinen Traubensaft trinken, keinen Wein trinken, in dieser Zeit nicht in Berührung kommen mit einem Toten. Das waren alles Dinge, die zum Naziräergelübde gehörten. Das konnte man freiwillig auf sich nehmen nach 4. Mose 6. Es gab also vier Brüder, die waren Naziräer. Und in dieser Zeit durfte man die Haare auch nicht schneiden. Aber übrigens, das wurde damals auch so praktiziert, das konnte zum Beispiel ein Gelübde sein von 3 Monaten. Das war also nicht dann so, dass diese Männer dann plötzlich mit einer Mähne herumliefen. Ja, und der Apostel Paulus erklärte in 1. Korinther 11, dass langes Haar für den Mann eine Unehre ist. Für die Frau ist es eine Ehre. Lange Haare. Wenn man das nicht merkt, dann muss man die Malerei studieren. Der Geschichte, das ist ganz klar. Das ist eine Ehre für die Frau. Und jetzt wird geraten, Vers 24, diese nimm zu dir, reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie sich das Haupt scheren lassen können. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du selbst in der Beobachtung des Gesetzes wandelst. Wir werden gleich sehen, diese vier Brüder, die kamen offensichtlich mit einem Toten in Berührung, ungewollt. Und damit war das Gelübde annulliert, nach 4. Mose 6. Und da musste man eben ganz bestimmte Opfer bringen. Und man musste auch sich reinigen lassen mit der Asche der roten jungen Kuh aus 4. Mose 19. Das sind diese Kühe, die man ja jetzt wieder bereit hat in Israel. War vor nicht langer Zeit bei ihnen wieder auf Besuch. Bei den roten Kühen in Shiloh, da wo die Stiftshütte stand. Da sind sie bereit für den dritten Tempel. Ja, und dieses Ritual der Reinigung mit der Asche der roten Kuh, das dauert insgesamt 7 Tage. Und von diesen 7 Tagen wird jetzt gleich noch die Rede sein. Die mussten die Haare schneiden. Und Paulus sollte die Kosten für die Opfer übernehmen. Ist ja unglaublich. Der Mann, der den Galaterbrief geschrieben hat, und zwar damals in der Zeit von Apostelgeschichte 14, am Schluss. Dort muss man den Galaterbrief zeitlich einordnen. Der wird jetzt hier beauftragt, übernimmt die Opferkosten. Und er ist bereit. Aber eben nach dem klaren Prinzip 1. Korinther 9. Ich bin denen, die unter Gesetz sind, geworden wie unter Gesetz, obwohl ich nicht unter Gesetz bin. Sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Vers 25. In Bezug auf die Gläubigen aus den Nationen aber haben wir geschrieben und verfügt. Ach so, jetzt wird der Beschluss der Apostel in Apostelgeschichte 15 hier wiederholt. In Bezug auf die Gläubigen, die nicht Juden sind, dass sie nichts dergleichen halten sollen. Ist das klar? Nichts dergleichen halten sollen. Das steht so in der Bibel. Auch nicht den Sabbat. Dass sie nichts dergleichen halten sollen, als nur, dass sie sich sowohl vor dem Götzenopfer als auch vor Blut und Erstickten und Hurerei bewahren. Diese Elemente hier sind Elemente aus dem Bund mit Adam, wo Gott die Einehe von Anfang an eingesetzt hat. Und darum ist jeglicher Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ist ein Bruch des Bundes mit Adam, der geschlossen wurde mit der ganzen Menschheit. Und der gilt immer noch. Und darum wird hier gesagt, von Hurerei sich enthalten. Und von Götzenopfer, denn im Bund mit Adam stellt Gott sich als der Schöpfer vor. 1. Mose 1 und 2, Schöpfungsbericht. Und wer andere verehrt anstatt den Schöpfer, ist ein Götzendiener. Und wer Opfer ist von solchen falschen Göttern, der ist Götzenopfer. Davon soll man sich klar distanzieren. Und dann wird gesagt, von Blut und Ersticktem sich enthalten, nicht wahr? In dem Bund mit Noah, 1. Mose 9, der auch mit der ganzen Welt geschlossen wurde, solange die Erde besteht, der besagt, man darf Fleisch essen. Fleisch essen ist erlaubt. Ist das klar? Aber Gott hat gesagt, eine Einschränkung, wie damals bei Adam, es war erlaubt, von allen Bäumen zu essen, außer einem. Gehorsamstest. Und Gott sagt in 1. Mose 9, von alles Fleisch dürft ihr essen, aber nicht das Blut. Das heißt, wenn man die Tiere schlachtet, ob mit Schächten oder mit Bolzen, wenn man das Tier schlachtet, dann öffnet man es, lässt das Blut abfließen und dieses abgeflossene Blut bei der Schlachtung, das darf man nicht zurückholen als Nahrungsmittel. Aber wenn das Steak rot ist, kein Problem. Wir haben schon koscheres Steak gehabt in Israel. Die sind genauso rot. Das ist gar kein Blut. Das wissen viele gar nicht. Das ist eine Muskelflüssigkeit, die Sauerstoff aufnimmt und transportiert, die ist darum rot. Aber es ist kein Blut. Das ist ein Protein. Die Rinder sind schon längst geschlachtet worden, wenn man ein Entrecot isst und das Blut ist weg. Das ist nicht Blutessen. Aber wenn man Blutwurst isst, das ist Blutessen. Da holt man das abgeflossene Blut als Nahrungsmittel zurück. Das geht nicht. Das ist gegen den Bund von Noah. Das war ein Gehorsamstest. Alles Fleisch, aber das Blut nicht. Ist gar nicht so schwierig. Und nun wichtig, Gläubige aus den Heiden stehen eben unter dem Adamsbund. Und darum gilt die Ein-Ehe auch heute. Und sie stehen auch unter dem Noah-Bund. Und darum gelten auch diese Anordnungen bei Noah. Aber der Bund am Sinai wurde nur mit den Kindern Israel geschlossen. Und darum gilt er nicht für die Gemeinde und er gilt nicht für Nicht-Juden. Und für Juden, die sind mit Christus gestorben, sagt Römer 7, und darum vom Gesetz befreit, weil das Gesetz nur so lange gilt, wie jemand lebt. Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende. So ist es, ganz einfach. Vers 26. Da nahm Paulus die Männer zu sich und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, der hat ein Ritualbad genommen. Man hat ja im Tempelumfeld in Jerusalem ganz viele Dutzende von Ritualbädern gefunden. In einem solchen Ritualbad hat sich Paulus gereinigt, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Bezahlt von Paulus. Schock? Nein. War alles schriftgemäß. Vers 27. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren. Warum 7 Tage? Weil das Ritual mit der Asche der roten Kuh nach 4. Mose 19 über 7 Tage hinweg sich erstreckt. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asia im Tempel. Falls bei Ihnen in der Bibel steht Asien, ich würde schreiben am Rand Asia. Denn die Provinz Asia in der heutigen Westtürkei, größer als die Schweiz, war die Provinz, wo Ephesus die Hauptstadt war. Da gab es aber auch die Städte Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Sie wissen die Fortsetzung. Bis Laodicea, war auch Kolossä, Hierapolis, war dort. Also, Juden aus der heutigen Westtürkei waren in Jerusalem auf Besuch und die sehen Paulus, der ja eben dort in der Westtürkei sehr viel gewirkt hat am Evangelium. Gerade in Ephesus. Und dort hat er dann den Wunsch, jetzt möchte ich nach Jerusalem gehen. Brachten die ganze Volksmenge in Erregung und legten die Hände an ihn. Jetzt kommt's, jetzt wird's schwierig. Und schrien, Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall belehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte gegen den Tempelplatz, gegen den Tempel. Und zudem hat er auch Griechen, viertes Argument, in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt. Sie machten den Vorwurf, er habe also Nicht-Juden in den Tempel gebracht, die durften ja kommen, bis in den Heidenvorhof. Aber dann kam die Zwischenwand der Umzäunung mit Inschriften, von denen wir heute noch 2 haben, die sagen, wer als Nicht-Jude hier weitergeht, ist selber schuld, wenn der Tod folgen wird. Und die Römer, die den Juden damals die Gerichtsbarkeit über Leben und Tod entzogen hatten, haben eine Ausnahme gemacht. Wenn jemand, sogar ein römischer Bürger, über die Zwischenwand der Umzäunung geht, dann darf man ihn auf der Stelle ohne Gerichtsverhandlung töten. Jetzt behaupten die, Paulus habe Nicht-Juden hineingeführt und den Tempel verunreinigt. Das war natürlich eine totale Lüge. Und Lukas erklärt uns, wie das kam. Vers 29, denn sie hatten vorher Trophimus in Epheser mit ihm in der Stadt gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Ja bitte, er sieht, dass er spaziert mit einem Nichtjuden in der Stadt und dann heißt es, er habe ihn über die Zwischenwand der Umzäunung in den Tempel geführt. Das geht natürlich gar nicht. Meinen. Und sie lügen. Sie haben ihn gesehen mit Trophimus, aber ein Nichtjude ist zu wenig. Darum haben sie es frisiert. Griechen. Also in der Mehrzahl. Er habe Nicht-Juden, das ist eindrücklicher, in den Tempel geführt. Eine schreckliche, schlimme Verleumdung. Haben wir das auch schon erlebt? Dass wir verleumdet worden sind von anderen. Das macht sehr weh. Und nun, das hat Paulus hier so erleben müssen. Vers 30. Und die ganze Stadt kam in Bewegung. Und es entstand ein Volksauflauf. Und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel. Die Prophetie von Agabus geht in Erfüllung. Die haben da nämlich seinen Gürtel genommen und ihn gebunden. Und sogleich wurden die Türen geschlossen. Und während sie ihn zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Meldung, dass ganz Jerusalem in Erregung sei. Der nahm sofort Soldaten und Hauptleute mit und lief zu ihnen hinab. Also Paulus stand unmittelbar vor der Ermordung. Er hat ja gesagt, ich bin bereit, für den Herrn zu sterben. Aber wenn es dann soweit ist, also ich kann sagen, man wird ziemlich nervös. Ich habe das mal erlebt. Ich bin mit meiner Frau am Damaskustor vorbeigefahren, vor Jahren. Gut, man sagte, ja, nicht dort parkieren, das Auto wird verbrannt, dort im arabischen Quartier. Aber ich habe gedacht, wir fahren ja nur durch. Und dann war es erst noch in einer Kolonne. Aber dann, das war ein Schlag. Ein Stein, das hat geknallt. Und der hat gerade noch die Karosserie getroffen. Ein bisschen höher hätte ich einen Stein am Kopf gehabt. Und Steine sind tödlich. Ich wurde ziemlich nervös. Und bin dann, kehren konnte ich ja nicht. Ich war ja in der Kolonne. Also nur noch mehr ins arabische Quartier. Und wir haben uns dann gerettet zur medizinischen Fakultät auf dem Scopusberg. Ah. Aber wirklich, man wird ziemlich nervös, wenn es so heiß wird. Und das war nicht der einzige Fall. Ich wurde ein zweites Mal noch lebensgefährlich angegriffen von Palästinensern. Ohne dass die mich gekannt hätten. Ja, gesehen schon. Das reichte. Ich werde so als Siedler eingestuft. Vom Tempelberg, wirklich. Steine, einer war so. Jemand hat das noch als Andenken mitgenommen nach Europa. Also mit scharfen Kanten. Und der ging vielleicht 2 Meter neben mir auf den Boden. Also, das wäre tödlich gewesen. Wirklich, es ist schon kein angenehmes Gefühl, wenn man denkt, jetzt könnte man nächstens tot sein. Und das hat der Apostel Paulus hier erlebt. Aber dann kam die Meldung an den Obersten. Das griechische Wort hier heißt Chiliarchen. Das ist ein römischer Offizier über 1000 Soldaten. In der Burg Antonia, die war ja in der Nordwestecke des Tempelplatzes auf dem Felsen, da wo heute die Umariya-Schule, eine muslimische Schule ist, da waren 600 Soldaten untergebracht. Und dieses Kontingent in Jerusalem wird genannt die Schar hier. Also der griechische Ausdruck bezeichnet so ein römisches Kontingent. Und der Oberste, das war also der Offizier, der über diese 600 Soldaten als Besatzungsmacht in Jerusalem war. Jetzt kommt die Meldung an ihn. Und er kommt sofort mit seinen Soldaten und lief zu ihnen hinab. Als sie aber den Obersten, also den Chiliarchen, und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Es gab damals noch keine Polizei. Die Armee hat Polizeifunktionen, Polizeiaufgaben übernommen. Ich musste einmal für die christliche Polizeivereinigung in Deutschland einen Vortrag halten über Polizei und Bibel. Und dann habe ich alle diese Dinge so zusammengetragen, man kann es auf dem Internet nachhören, und da findet man sehr viel biblische Grundlage für die Polizei. Die biblische Berechtigung für Polizei. Wir können froh sein, dass es eine Polizei gibt. Wirklich, also unser Leben wäre nicht so ruhig wie jetzt. Es gibt nichts Schlimmeres als Anarchie. die Mutwilligkeit des Menschen ist so etwas Schlimmes. Aber Gott hat eben in der Bibel klare Anweisungen gegeben. Nun, das waren also gewissermaßen die Polizei, die da vorbeikam. Vers 33, dann näherte sich der Chiliarch, ergriff ihn und befahl, ihn mit zwei Ketten zu binden. Das ist jetzt nicht der Gürtel von Paulus, von dem Agabus gesprochen hat. Der hat ja seinen Gürtel genommen. So haben die Juden im Tempel ihn mit seinem eigenen Gürtel gebunden. Jetzt wird er gebunden mit römischen Ketten. Und erkundigte sich, wer er sei und was er getan habe. Die einen in der Volksmenge aber riefen dieses, die anderen jenes. Also wie heute, ja. Ein Geschrei und ein Gepläre. Man kommt nicht raus, was wirklich Sache ist. Das ist manchmal schwierig für die Polizei. Da er aber wegen des Tumults nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in das Lager zu führen. Leider steht in der CSV-Ausgabe der Elberfelder Lager, auch schon in der alten. Die Übersetzung ist so gut, es ist die beste im Deutschen, die genaueste. Aber manchmal kann man ein bisschen verbessern. Schreiben Sie da am Rand Burg. Das griechische Wort kann bedeuten ein Lager von Soldaten, aber es kann auch bedeuten Burg. Und hier ist es die Bezeichnung in der Apostelgeschichte für die Burg Antonia. Das ist übrigens nicht dasselbe wie das Prätorium von Pilatus. Das wird sprachlich im Neuen Testament klar unterschieden. Das Prätorium war nämlich da, wo heute am Jaffa-Tor in Jerusalem heute das Stadtmuseum von Jerusalem ist. Also wenn wir mal zusammengehen würden, zeige ich die Fundamente noch, die da sind, von dem Prätorium von Pilatus. Dort. Gerade neben dem Prätorium habe ich die Nacht verbracht vom 13. auf den 14. April letzten Jahres. Warum ich das so genau weiß? Ja, das war die Nacht mit den 400 Raketen und Drohnen aus dem Iran. Und ich habe so gut geschlafen, ich habe die Sirene nicht gehört. Aber über unseren Köpfen wurde abgefangen. Wirklich. Über der Altstadt. Und ja, aber am nächsten Tag war alles vorbei. Und wir konnten unser Programm als Reisegruppe durchführen, wie wenn nichts gewesen wäre. In der Schweiz hätte man gesagt, ja, ein Monat Ausgehverbot. Israel geht es einfach weiter am nächsten Tag. Ja. Aber nur so, ich meine, wenn ich da spreche von dem Prätorium und von der Burg Antonia, ja, das ist schon mit Emotionen verbunden. Also, befahl ihn, in die Burg zu führen. Als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge von den Soldaten getragen wurde. Denn die Menge des Volkes folgte und schrie, weg mit ihm! Paulus wird da auf den Stufen hineingeführt in die Burg Antonia. Genau in der Ecke, Nordwestecke des Tempelplatzes, gab es eine Treppe, die hinaufführte vom Tempelplatz auf das Dach der Säulenhalle und dann konnte man rein in die Burg Antonia. Und diese Treppe wird hier erwähnt. Wir können die heute archäologisch und architektonisch genau lokalisieren. Dort in der Ecke gibt es heute das Ravanima-Minarett. Und bei der Umaria-Schule. Und genau in der Aussparung dieses Minaretts, da führte die Treppe, die römische Treppe hoch, die hier erwähnt wird. Und eben die Volksmenge da aufgebracht gegen Paulus und da mussten die Soldaten ihn tragen. In Psalm 91, 12 heißt es, dass Engel dich tragen werden, dass du einen Fuß nicht an einen Stein stößest. Das waren keine Engel. Der Herr braucht hier keine Engel, aber Soldaten, römische Soldaten. Und werden jetzt noch mehr sehen, wie der Herr wirkt. Das ist so erstaunlich. Man könnte denken, warum passiert hier kein Wunder? Warum passiert hier kein Wunder? Aber wenn wir die Geschichte studieren, merken wir, überall ist der Herr. Und eigentlich ist alles übernatürlich, was hier passiert. Ich war genau im Moment, wo sie ihn töten wollten. Kommt der Chidach, kann ihn gerade noch retten. Wirklich, in letzter Minute. Und dann, wo es wieder gefährlich wird, die Volksmenge ist sehr gefährlich, sogar wenn die Polizei da ist. Morde geschehen sogar noch in Gegenwart von Polizisten. Muss man nach Deutschland schauen, was so geschehen ist in letzter Zeit. Ja, aber die Soldaten tragen ihn da die Treppe hoch. Vers 36. Denn die Menge des Volkes folgte und schrie, weg mit ihm! Und als Paulus eben in die Burg, nicht Lager, Parembole, in die Burg hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten, ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen. Also ich könnte Ihnen genau zeigen, welche Ecke und auf welcher Höhe das jetzt war. Es war gerade oben auf dem Dach der Säulenhalle. Und jetzt stellte die Frage an den Chiliarchen, darf ich zum Volk sprechen? Ihr aber spricht, verstehst du Griechisch? Du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht und die 4000 Mann Sikarier in die Wüste hinausgeführt hat. Nein, er war nicht dieser ägyptische jüdische Terrorist. Und er konnte fließend, akzentfrei Griechisch. Er ist ja in Tarsus aufgewachsen und dort war Griechisch erste Sprache. Was, du sprichst Griechisch? Und noch mehr. Paulus aber sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus in Zilizien. Eben dieser heute türkischen Gegend. Bürger einer nicht unbedeutenden Stadt. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Als er es aber erlaubte, winkte Paulus auf den Stufen stehend dem Volk mit der Hand. Nachdem aber eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an und sprach, Achim, wir wort. Shim'u, also Brüder, Väter, hört. Und zwar in akzentfreiem Hebräisch. Er war ja Hebräer von Hebräern, sagt er in Philipper 3. Das heißt, seine Eltern waren hebräischsprachig, muttersprachlich. Er war in Tarsus aufgewachsen, aber seine Eltern waren sehr stark mit dem Land verbunden. Die Juden im Land nannte man damals, in der Apostelgeschichte, Hebräer. Und die Juden im Ausland Hellenisten, griechisch geprägt. Hellenisten sind griechisch geprägte. Und er war zwar Hellenist, aber gleichzeitig Hebräer durch seine Eltern. Das heißt, er wuchs auf mit hebräischer Muttersprache. Und jetzt spricht er die Leute da an auf Hebräisch, nicht Aramäisch. In Jerusalem sprach man damals nicht Aramäisch als erste Sprache, sondern Hebräisch. An anderen Orten, zum Beispiel in Galiläa, war Aramäisch ganz wichtig. Aber in Hebräisch, wenn hier steht, hebräische Mundart, ist wirklich Hebräisch gemeint. Kapitel 22, 1. Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch. Als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, waren sie umso ruhiger. Und er spricht, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott, der ich diesen Weg verfolgt habe bis zum Tod, indem ich sowohl Männer als Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester mir Zeugnis gibt und die ganze Ältestenschaft, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing und nach Damaskus reiste, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Jetzt gibt Paulus dort oben mit einer super Erhöhung, ein Zeugnis, sein Bekehrungszeugnis. Und da sind Unmengen von Menschen versammelt. Wo? Im Vorhof der Heiden. Warum heißt er so? Nun, der Tempel war ja von Salomo ursprünglich ein Quadrat von 500 mal 500 Ellen. So rund 262 mal 262 Meter. Aber in den Jahren vor Christi Geburt hat Herodes dem jüdischen Volk Unmengen von Geld gegeben, dass sie den Tempel umbauen können, renovieren. Und gleichzeitig wurde er expandiert auf die doppelte Größe. Im Norden wurde das Bezettertal aufgeschüttet, um gerade nach Norden die größte Erweiterung machen zu können, bis dann hin zur Burg Antonia. Und das hat man gemacht, weil es damals so viele Heiden gab, die haben genug gehabt von diesen beschränkten, törichten griechisch-römischen Göttern, die Ehebruch betreiben und Unzucht, ist das Gleiche, aber eben sogar noch ganz perverse Unzucht trieben und die einander dann die Köpfe einschlugen. Manche vernünftig haben gemerkt, wir können doch diese griechische Mythologie nicht unseren Kindern erzählen. Das ist doch kein Vorbild. Viele hatten die Sehnsucht, diesen ewig unendlichen persönlichen Gott, den die Juden kannten, der vollkommen gerecht ist und der gütig ist, kennenzulernen. Und darum kamen damals viele Heiden nach Jerusalem, um den wahren Gott kennenzulernen. Und darum musste man expandieren. Also hier, angesichts des Heidenvorhofs, macht nun Paulus ein Plädoyer für Heidenmission. Und er sagt, man kann das jetzt für sich selber lesen, das ist jetzt der Teil von Hausaufgaben. Also, er sagt, wie er dann vor Damaskus zum Zusammenbruch kam und den Messias erkannt hat, Jesus Christus. Und er beschreibt dann auch, wie der Herr ihm schließlich gesagt hat, sie werden hier in Jerusalem nicht auf dich hören. Ich sende dich weit weg zu den Nationen. Vers 18. Und ich sah, und ihn sah, der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis warf und in den Synagogen schlug. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider der, die ihn umbrachten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Also in dieser Rede sagt er, hier in Jerusalem wird man das Evangelium jetzt nicht annehmen. Aber die Heiden, die hören. Das war zu viel. Lukas schreibt, Vers 22, sie hörten ihm aber bis zu diesem Wort zu und erhoben ihre Stimme und sagten, weg von der Erde mit einem solchen, denn es geziemt sich nicht, dass er am Leben bleibt. Und als sie schrien und die Kleider wegschleuderten und Staub in die Luft warfen, befahl der Chiliarch, dass er in die Burg gebracht würde und sagte, man solle ihn unter Geißelhieben verhören, damit er erführe, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien. Als sie ihn aber mit den Riemen ausspannten, sprach Paulus zu dem Hauptmann. Das ist nicht ein Chiliarch, sondern das ist ein Hauptmann, das ist ein Zenturion, ein Offizier über 100 Soldaten. Es gab also 6 Zenturionen. Das war jetzt einer von diesen 6. Ha, jetzt kommt er richtig dran. Also allein diese Auspeitschung, die kann tödlich enden. Und was macht Paulus? Sprach Paulus zu dem Hauptmann, zu dem Zenturion, der da stand, ist es euch erlaubt, einen Menschen, der ein Römer ist, zu geißeln? Und zwar unverurteilt. Als aber der Hauptmann es hörte, ging er hin und meldete dem Chiliarchen und sprach, was hast du vor zu tun? Denn dieser Mensch ist ein Römer. Was macht Paulus? Der sagt nicht, sind Sie verrückt geworden? Ich bin ein Römer, ich habe ein römisches Bürgerrecht. Das darf man nicht ohne Gerichtsverhandlung sowas da eine solche Auspeitschung durchführen. Nein, der sagt nicht mal, übrigens, das geht nicht. Da wäre auch eine Möglichkeit. Sondern er stellt eine Frage. Ist es erlaubt, einen Römer auszupeitschen? Nicht wahr? Man muss sich überlegen, wie spricht man mit Polizisten? Es gibt manchmal Polizisten, die sind vielleicht zu übereifrig oder sind persönliche Probleme da. Ja, spielt auch eine Rolle. Und dann machen die etwas Falsches und dann, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Der Apostel Paulus stellt eine Frage, mit Gegenfragen können wir oft den anderen runterfahren. Das ist wirklich hilfreich. Wenn es nicht geht mit einem Gegenargument, einfach mal eine Frage. Da muss man überlegen, das, jetzt muss ich zum Chef, zum Boss. Und wie geht das da weiter? Der Oberste aber kam herzu und sprach zu ihm, sage mir, bist du ein Römer? Er aber sprach, ja. Und da konnte er den Beweis vorlegen. Römisches Bürgerrecht. Also der Herr hat das so geführt, Paulus wurde in Tarsus geboren und bekam auch römisches Bürgerrecht. Das hatten nicht alle. Aber das war jetzt für ihn ganz wichtig. Ja, der Oberste aber antwortete, ich habe für eine große Summe dieses Bürgerrecht erworben. Paulus aber sprach, ich aber bin sogar darin geboren. Sogleich nun standen die von ihm ab, die ihn verhören sollten. Aber auch der Oberste fürchtete sich, als er erfuhr, dass er ein Römer sei und weil er ihn gebunden hatte. Aber ist das nicht schön, dieser Chiliarch, der wird plötzlich persönlich. Er sagt, Sie haben das Bürgerrecht. Also ich habe da ganz viel bezahlt. Paulus, nein, ich habe gar nicht bezahlt. Und das wird noch von Bedeutung sein. Aber der Oberste merkt, oh, wenn jetzt dieser Paulus eine Anklage starten würde, das würde mir den Job kosten. Also Paulus hätte jetzt eine Klage starten können nach Rom. Hat er nicht gemacht. Vers 30. Am folgenden Tag aber, da er mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt sei, machte er ihn los und befahl, dass die hohen Priester und das ganze Synedrium zusammenkommen sollten. Und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Jetzt geht also eine Delegation von der Burg Antonia in der Nordwestecke hinüber zur Südostecke des Tempelplatzes. Und dort war der Sitz des Sanhedrins in der königlichen Säulenhalle. Da, wo der Herr Jesus zum Tod verurteilt worden war. Einige Jahre vorher. Und jetzt hier vor dem Sanhedrin, Kapitel 23, 1. Paulus aber blickte das Synedrium an, unverwandt an und sprach, Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen mein Leben vor Gott geführt, bis auf diesen Tag. Der Hohepriester Ananias, das ist übrigens dieser Ananias ben Nedebäus, und der ist sogar in der jüdischen Literatur bekannt als ein total korrupter, wirklich übler Mann. Der Hohepriester aber befahl denen, die bei ihm standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Das geht gar nicht, völlig gegen das Gesetz. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Nicht wahr? Eine Wand, die so viele Löcher hat, wo der Putz abgebröckelt ist. Im Italienischen gibt es einen speziellen Ausdruck dafür, auf Deutsch nicht. Il calce natura. Ja? Aber was macht man da? Muss man einfach wieder mit Kalk drüber schmieren, dann sieht alles wieder schön aus. So war dieser Nedebäus, eine getünchte Wand. Ein Ausdruck aus Ezekiel 13. Und du sitzt da, um mich nach dem Gesetz zu richten und gegen das Gesetz handeln, befiehlst du mich zu schlagen. Die dabei stehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, ich wusste nicht, Brüder, dass es der hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben, von dem Fürsten deines Volkes sollst du nicht übel reden. Zitiert er selber aus 2. Mose 22, 27. Es geht nicht. Er hat das nicht realisiert, dass das der hohe Priester war. Er hatte offensichtlich nicht die Amtskleidung an. Und Paulus hatte auch ein Augenproblem, wie wir aus Galater 4 wissen. Galater hätten sogar eine Transplantation der Augen gemacht, wenn das gegangen wäre. Ja, weil da muss man nicht sterben zuerst, bevor man die Augen gibt. Das ist nicht bei allen Organen unbedingt so, ja. Das ist dann noch, muss man noch genauer anschauen. Aber Galater 4 macht das klar. Und Paulus sagt, ich wusste es nicht, Brüder, dass es der Hohepriester ist. Und dann Vers 6, da Paulus aber wusste, jetzt, das weiß er, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in das Synedrium, Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt unter den Pharisäern und Sadduzäern und die Menge spaltete sich. Denn die Sadduzäer sagten, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Es entstand aber ein großes Geschrei und einige der Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten heftig und sagten, wir finden an diesem Menschen nichts Böses. Wenn aber ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet hat. Als aber ein großer Zwiespalt entstand und da fürchtete der Oberste, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden und befahl der Truppe, hinabzugehen, ihn aus der Mitte wegzureißen und in das Lager zu führen, in die Burg zu führen. Also, Paulus weiß, das Sanhedrin war immer zusammengesetzt aus einer bestimmten Zahl von Pharisäern und Sadduzäern. Die Pharisäer glaubten an ein Leben nach dem Tod, klar. Die Sadduzäer, das waren die ganz Liberalen, die haben das nicht geglaubt. Und darum sagt er, ich werde wegen der Hoffnung auf Auferstehung, weil er Jesus Christus als auferstanden verkündigte, werde ich gerichtet. Und da haben die Pharisäer sowohl Partei genommen für ihn und er hat das Gericht gespalten. Ja, der Herr sagt ja in Matthäus 10, seid einfältig wie die Tauben, treu, wahrhaftig und klug wie die Schlangen. Nicht hinterhältig, sondern klug. Und das hat er so klug gemacht. Und es entstand so wieder eine gefährliche Situation, dass er fast umgebracht worden wäre. Und wer? Der Polizist. Evakuiert ihn. Und zwar heißt es, er soll weggerissen werden und ins Lager gebracht werden, in die Burg. Das Wort hier für wegreißen ist harpazo. Das ist das gleiche Wort wie in 1. Thessalonicher 4, am Schluss für Entrückung. Wenn der Herr Jesus kommt, wird er die Gläubigen von dieser Erde wegreißen. Aus allen Gefahren raus in die himmlische Herrlichkeit. Damit wir dann nach der Drangsal mit dem Herrn wiederkommen können. Das gleiche Wort. Also wieder kein Engel, aber Gott schickt Polizisten, die da wieder für die Sicherheit von Paulus sorgen. Und dann geschieht etwas ganz Schönes. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Merkt man, was hier steht. Das darf man nicht einfach überlesen. Der Herr stand bei ihm in der Nacht. Das heißt also, der Herr Jesus war in der Burg Antonia. Ja. Etwas ganz Ungewöhnliches. Der Herr steht dort. Und was macht der Herr? Macht er ihm Vorwürfe. Du wusstest genau, dass du nicht nach Jerusalem hinaufgehen sollst. Und so ist unser Herr. Sei guten Mutes. Hausaufgabe, alle die Stellen heraussuchen. Es gibt eine Serie im Neuen Testament. Es ist noch eindrücklich auf Griechisch. Es ist das Wort Tarseo, ein Wort. Sei guten Mutes. Das sagt der Herr. Wie du in Jerusalem gezeugt hast, du wirst auch in Rom zeugen. Und nun muss ich zum Schluss kommen. Man könnte an dieser Stelle gerade das Lied singen. Ein feste Burg ist unser Gott. Ja, das hat Paulus erlebt in der Not. Diese Burg symbolisiert der Herr Jesus, der uns Sicherheit gibt in schwierigen Situationen des Lebens. Und dann heißt es, am nächsten Tag gibt es eine Verschwörung von ganz vielen Juden, die sagen, wir essen und trinken nicht mehr, bis wir Paulus umgebracht haben. Also das waren wirklich total motivierte Mörder. Aber zufällig, in Anführungsstrichen und Schlussstrichen, hatte Paulus, Vers 16, einen Neffen. Also das heißt, zufällig hat er mal eine Schwester. Nicht alle haben eine Schwester. Er hat eine Schwester und diese Schwester hat einen Sohn, seinen Neffen. Und dieser Neffe wohnte nicht irgendwo in Tarsus, sondern in Jerusalem. Und zufällig hört er von dieser Verschwörung. Und dann kommt er auf die Idee, ich gehe zum Chiliarchen. Und der Chiliarche, dieser abgebrühte Soldat, erfahrene Soldat, hätte sagen können, was willst du, kleiner Junge? Nein, der geht zu ihm und der nimmt ihn an der Hand. Unglaublich, der wird zärtlich, nimmt ihn an der Hand, befragt ihn ganz genau und der erklärt ihm, was er gehört hat. Und dann mobilisiert der Chiliarch 470 Soldaten von den 600. Und in einer Nachtaktion wird Paulus evakuiert aus Jerusalem und schließlich nach Caesarea gebracht. Und sein Weg geht dann schließlich über Caesarea nach Rom. Das war ja sein Wunsch, nach Jerusalem kommt Rom. Aber keine Engel, dafür 470 Soldaten, 2 Zenturionen, 200 Soldaten, 70 Reiter und 200 Lanzenträger. Das ist unglaublich. Nicht wahr? Nicht ein Engel, wie bei Petrus in Apostelgeschichte 12, der ihn aus dem Gefängnis holt. Nichts Übernatürliches. Und darum hat Michael am Anfang gelesen, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Wir müssen unser Leben überdenken und schauen, wie der Herr Situationen geführt hat. Und wir sehen plötzlich einen roten Faden, das ganze Leben. Dass wir da mit diesen Leuten zusammenkamen und dort, dann merkt man plötzlich, das ganze Leben ist übernatürlich, muss gar nicht Charismatiker werden. Nein. Ich frage mal, wieso? Wieso soll ich da herumspringen und mich in Ekstase bringen lassen? Nein. Aber ich erlebe den Herrn dauernd übernatürlich. Und zwar, mein Leben ist bis ins Letzte geführt. Und damit möchte ich schließen. Mit einem Selah zum Schluss. Und zwar über das Lied, Herr, bleib bei mir. Denn es will Abend werden. Paulus, ganz entmutigt in der Burg Antonia und dann der Herr, steht bei ihm. Sei guten Mutes. Aber ich mache ein Medley draus. Das heißt, Sie hören zuerst das 5. Beethoven-Klavierkonzert und dann kommt das Lied.